Inforadio Podcast.
Das Silicon Valley im US-Bundesstaat Kalifornien ist das legendäre Technologietal, das etwa 1970 im Norden San Franciscos entstand. Silicon Alley nennt man neuerdings die Rosenthaler Straße in Berlin. Hier in Mitte, aber auch in Kreuzberg, tummeln sich hunderte Gründer, Geldgeber und Zulieferer, die sich auf neue Geschäftsmodelle im Internet spezialisiert haben. Berlin als Internetstadt ist heute mein Thema. Dies jedoch nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht. Mit diesem, ich nenne es mal, Ökosystem verbinden sich auch höchst unterschiedliche Lebensstile. Daraus wiederum entwickeln sich spannende Debatten über die Zukunft unserer Gesellschaft mit ebenso höchst unterschiedlichen Zielrichtungen. Ich habe Anfang Februar darüber mit Alexander Görlach gesprochen. Er gehört zu diesem Wirtschaftszweig. Geboren wurde er 1976 in Ludwigshafen. Er hat einen Doktortitel in katholischer Theologie und einen Doktor phil in Sprache und Politikforschung. Er ist Journalist und als solcher seit 2009 Herausgeber und Chefredakteur des von ihm mitgegründeten Debattenmagazins www.theeuropean.de. Man sieht ihn im privaten Fernsehen, hört ihn jetzt erneut im öffentlich-rechtlichen Inforadio. Debattenmagazin im Internet. Dies ist Alexander Görlachs Geschäftsidee.
Wir haben gesehen, 2009, als wir gegründet haben, dass die Nachrichten überall sind. Die Nachrichten, das, was in der Welt geschieht, das wird heute in Echtzeit auf Facebook geteilt oder auch in den klassischen Nachrichtensendungen verbreitet. Nicht aber das, was diese Nachrichten bedeuten. Und das, was Nachrichten bedeuten, ist auch nicht nur ein Meinungsstück, sondern es passiert ja eigentlich immer im Diskurs. Also wenn etwas passiert, ist nie sofort klar, was das bedeutet. Und es gibt auch nicht nur eine Deutung. Und deswegen wollten wir ein Debattenmagazin gründen, wo die verschiedenen Stimmen, die Ereignisse in der Wirklichkeit deuten können, zusammenkommen.
Was ist der Mehrwert gegenüber einer Zeitung, die das doch auch macht?
Nun, eine Zeitung ist ja nun mal ein Printprodukt, das ist aus der analogen Zeit kommt. Im digitalen Zeitalter sind Mediennutzungen verschieden im Vergleich zu früher. Es gibt andere Situationen, in denen wir Medien konsumieren. Das zeigt sich vor allem an der immens gestiegenen Nutzung von Smartphones, also von diesen kleinen Kästchen, mit denen man Internetempfang hat. Und das ist das, wo heute am allermeisten Nachrichten konsumiert werden und nicht mehr nur morgens beim Frühstück.
Wie finanzieren Sie sich?
Die European hat ein Geschäftsmodell, das zum einen auf Werbung basiert, also online wie in unserem nun vierteljährlich erscheinenden Printmagazin auch über Anzeigen. Das Printmagazin verkaufen wir auch ganz klassisch am Kiosk und übers Abonnement. Der Verlag selber richtet mit unseren Autoren oder mit anderen spannenden Akteuren Veranstaltungen aus, die von Sponsoren finanziert werden können. Der Verlag selber hat eine Medienberatungs- und Produktionseinheit, in der wir für Kunden auch Medien herstellen können, also Print und Online. Und dieser Strang raus an sogenannten Revenue Streams, also Umsatzströmen, das insgesamt ergibt das, womit wir Geld verdienen.
Jetzt frage ich das mal andersrum. Finanziert es sich?
Wir haben im vergangenen Jahr ja gesehen, dass zwei große Publikationen im Printbereich, die Financial Times Deutschland und auch die Frankfurter Rundschau, ja ihren Betrieb eingestellt haben und die hatten Fehlbeträge im Jahr von 16 Millionen. So mit sowas können sie heute kein neues Medienunternehmen mehr gründen, wenn sie ihren Investoren sagen, wir verbrennen erstmal etliche Millionen Euro. Das heißt, die European nimmt das ein, was es ausgibt. Das ist also ein großer Erfolg innerhalb dieser vier Jahre. Wachstumsschritte, die wir bisher unternommen haben, haben wir immer wieder mit neuem sogenannten Venture-Kapital durchgeführt, weil es nicht ausreicht, sozusagen das, was wir einnehmen, noch on top die Modernisierungsschritte mitzubezahlen. Auch das ist ein normaler Prozess in der Startup-Industrie. Wenn ein Unternehmen gut funktioniert und skaliert, wie man so schön sagt, dann wird sozusagen das weitere Wachstum durch eine zusätzliche neue Finanzierung angeschoben.
Das heißt, das ist profitabel, oder nicht?
Das heißt es, genau. Ja, sicher.
Und wie viele Leute arbeiten da bei Ihnen und können die davon leben? Also ich meine, es gibt ja durchaus unterschiedliche Beschäftigungsarten
also,
in dieser Branche.
Genau, wir sind insgesamt 22 Mitarbeiter. Ich hoffe doch, dass meine Mitarbeiter davon leben können. Wir zahlen also nahezu die branchenüblichen Löhne. Wir zahlen deutlich mehr für unsere beiden Volontäre als große Verlagsmitbewerber. Das haben wir letztens erfahren und waren auch ein bisschen entsetzt, wie wenig man in großen Verlagen, die viel Profit machen im Jahr, als Volontär verdient. Also unsere Volontäre verdienen einige hundert Euro mehr. Und damit sind wir glücklich. Wir wissen, dass das, was wir aus dem Journalismus kennen, große Redaktion mit 100, 120 Mitarbeitern, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Es gibt Bereiche, Nischen, in denen Journalismus nach wie vor sehr gut funktioniert, wo es auch Abnehmer gibt, Konsumenten, Leserinnen, Leser, Zuschauerinnen, Zuschauer. Aber es ist nicht mehr so ein Bereich in Zukunft, wo wir mit Hundertschaften von Kolleginnen und Kollegen zu tun haben werden.
Sie schreiben auch für Ariane Huffington, also die Huffington Post. Kriegen Sie da Geld für?
Also wir haben eine Kooperation mit diesem großen Portal. Wir haben auch mit anderen internationalen Portalen Kooperationen wie mit Mediapart in Frankreich oder Linchester in Italien, mit dem Standard in Österreich. Da werden meine Kolumnen syndiziert. Dafür gibt es kein Honorar.
Nee, die ist nämlich dafür bekannt, dass sie ihren Autoren keine Honorare zahlt. Aber Frank Schirmacher, der FAZ-Herausgeber, hat das als das einzige Journalismusmodell im Internet dargestellt, das ökonomisch auch funktioniert. Sehr merkwürdig, wenn das dann so funktioniert.
Nachrichtenjournalismus, und das ist ja das, was wir vor allem unter Journalismus verstehen, so wenn wir die Leute auf der Straße fragen, der hat in einer bestimmten Weise ausgedient. Das hat was mit dem Internet zu tun, aber nicht nur. Die Nachrichten, die heute passieren, die werden von 1000 Handykameras aufgezeichnet. Die sind ganz schnell um den ganzen Erdball, werden die verbreitet. Die Menschen beginnen schon, und das ist das Aus für die Tageszeitung, die Menschen beginnen schon kurz nachdem etwas passiert ist, zum Beispiel auf Facebook über diese Ereignisse zu sprechen. Das heißt, die Tageszeitung, die als lokalisierbarer Ort des Geschehens über Jahrzehnte galt, das hat sich aufgelöst. Es gibt andere Plattformen, auf denen über das Aktuelle diskutiert wird.
Ja, das schon. Es geht ja darum, ob das jetzt wirtschaftlich funktioniert, ob sich das trägt.
Na, wir sehen ja, dass das immer mehr Tageszeitungen betrifft, dass es nicht mehr funktioniert. Ich war selbst jahrelang beim ZDF. Ich möchte ihn überhaupt nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Säule im Medienbetrieb in Deutschland. Aber wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten müsste, also eben nicht über die Gebühren sich finanzieren würde zum großen Teil, hätte er auch große Probleme.
Trotzdem will ich wissen, funktionieren diese Modelle? Gibt es eines, das sich wirtschaftlich so trägt, dass man sagt, ja, das ist ein Erfolg?
Also in Deutschland gab es in den letzten 4 Jahren, was wie wir wahrnehmen, eine niveauvolle journalistische Neugründung mit einem Anspruch, der vergleichbar ist mit klassischen Medien, eigentlich nur mit The European. Das sagt nicht nur, dass wir so toll sind, sondern das sagt auch, dass es sehr schwer ist, überhaupt Nischen zu finden, in denen man heute noch Geld verdienen kann. Also die klassischen Verlage versuchen ja ihr Geschäft in das Digitale zu übersetzen, also mit neuen Apps zum Beispiel für das iPad oder für Bezahlschranken auf den mobilen Geräten. Und da ist viel, was noch probiert wird. Da ist auch, wird Ihnen jetzt auch kein Verlagsmanager von den großen Häusern nicht sagen, dass weder die Messe schon gesungen ist, noch dass man die großen Erfolge eingefahren hat. Da ist viel, was noch in Bewegung ist. In den letzten 10 Jahren hat sich der mobile Traffic ver-x-facht. Also der mobile Traffic heißt das, was sozusagen über das Handy an Nachrichten und Medien konsumiert wird. Also wir wissen nicht, wohin das geht. Gleichzeitig ist aber deutlich erkennbar, dass einzelne Modelle, wie das der Tageszeitung, ausgedient haben wird in einigen Jahren. Was nicht heißt umgekehrt, dass Print per se tot ist. Wir haben ja auch jetzt mit einem Printmagazin begonnen, das vierteljährlich erscheint. Und Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder die Zeit feiern ja nach wie vor Erfolge.
Schirmacher, um bei dem FAZ-Herausgeber zu bleiben, schreibt aus dem großen Versprechen, das Sie ja im Grunde auch sagen, also jeder sozusagen sein eigener Nachrichtenmacher, ist eigentlich jedenfalls ökonomisch nichts geworden. Deshalb sagt er auch, da gibt es vielleicht ein paar Leute, die sich irgendwie durch extreme Selbstausbeutung da noch über Wasser halten. Aber das große Versprechen eben, die allgemeine Demokratisierung von Medien, habe nicht stattgefunden.
Ich kenne Frank Schirmacher ja und weiß ja auch, wie er das meint und warum er diese Argumentation so fasst. Und sicherlich ist es keine komplett falsche Beobachtung. Aber wissen Sie, Sie können sich die Wirklichkeit natürlich auch nicht backen. Es wäre natürlich toll, wenn halb Deutschland die Frankfurter Allgemeine Zeitung, was eine gute Zeitung ist, abonnieren würde. Wir hatten ja auch im vordigitalen Zeitalter, und das muss man sich ja immer auch vor Augen halten, vielleicht 2 oder 3 oder 4 Millionen der Deutschen, die überhaupt solche Medien konsumiert haben. Es leben 82 Millionen hier in diesem Land. Das heißt, die Partizipation über Medienkonsum, also das sich intellektuell zurüsten, um am Diskurs überhaupt teilnehmen zu können, das hat ja auf 82 Millionen Deutsche betrachtet ja eine Minderheit gemacht. Das heißt also, die Demokratisierung des Netzes, also wenn jetzt heute 5 oder 6 Millionen sozusagen an diesen Prozessen über Mediennutzung teilnehmen würden, wäre das ja schon im Vergleich zum analogen Zeitalter ein Erfolg. Gleichzeitig hat Herr Schirmacher natürlich recht, dass wenn ein Geschäftsmodell stirbt, heißt es nicht, dass es an derselben Stelle durch ein noch tolleres, profitableres ersetzt werden kann. Also wir erleben schon im Moment, dass eine bestimmte Form von journalistischer Darreichung sozusagen den letzten Gang geht.
Sie sind ja nur ein Beispiel für Internetunternehmer in Berlin. Internetgründer auf der halben Welt beobachten sehr genau, wie die Start-up-Szene in Berlin funktioniert. Und das möchte ich jetzt auch von Ihnen erfragen. Also da gibt es so, das nennt man Inkubator, also ein Brutkasten. Wie funktionieren solche Modelle?
Die Start-up-Industrie in Berlin ist deswegen so vielfältig geworden in den letzten Jahren, weil die Stadt trotz aller Unkenrufe einen tollen Lebensbereich bietet für Leute, die sich in einer bestimmten Phase ihres Lebens für eine Unternehmensgründung entscheiden. Das hat was mit günstigeren Mietpreisen zu tun, mit niedrigeren Lebenshaltungskosten. Das hat aber auch damit zu tun, dass diese Stadt zu einer Drehscheibe für internationalen Tourismus geworden ist und eine hohe Attraktivität bei jungen Menschen überall auf der Welt hat. Und wenn Sie mit so viel oder das Potenzial haben, mit so vielen Menschen hier arbeiten zu können, ist es natürlich erst einmal großartig. Solche Inkubatoren, von denen Sie sprechen, das sind Leute, die schon mal Erfolg mit einer Unternehmensgründung hatten, einen schönen Exit, wie man das nennt, hingelegt haben, also sprich viel Geld durch den Verkauf von einer oder mehreren Firmen erwirtschaftet haben. Die stehen dann da und sagen, okay, wir haben jetzt das Kapital, wir möchten gern weiteren Unternehmensgründern, jüngeren, sozusagen die Möglichkeit geben, mittels des Kapitals neue Geschäftsideen auszuprobieren. Wir geben unser Wissen, das wir aus verschiedenen Unternehmensgründungen von vorher haben, mit in dieses neue Unternehmen hinein, während es ausbrütet. Wir selber haben das bei der European auch gemacht. Ich hatte, als ich die European gegründet hatte, noch keine Vorerfahrung als Unternehmensgründer und habe das gemeinsam mit Lukas Gadowski und Kolja Hebenstreit angegangen und mit Team Europe als Inkubator sozusagen dieses neue Unternehmen gegründet.
Sie haben Kolja Hebenstreit erwähnt, der war ja bei StudiVZ dabei, das ist dann verkauft worden für 50 Millionen und mit einem Teil dieses Kapitals arbeitet er nun so, wie Sie das beschrieben haben. Wie kam denn das Kapital, jetzt mal abgesehen von solchen Sachen, hierher? Denn hier ist Kapital aus der ganzen Welt hergekommen.
Man unterscheidet bei solchen Unternehmensgründungen in der Startup-Industrie in verschiedene Finanzierungsphasen. Am Anfang steht das sogenannte Seed, also die Aussaat. Und da finden Sie ganz viele Akteure, oder ganz viele, schon einige, wie Kolja Hebenstreit, die sozusagen dann in der Lage sind, ein Unternehmen über einen Inkubator wie Team Europe anzustoßen. Mit diesen Investoren schafft man es vielleicht auch noch, die nächste Runde zu machen, wenn nochmal Geld nötig ist. Es gibt aber dann ja auch je nach Geschäftsmodell unterschiedliche Skalierungen. Also hier gibt es Unternehmen, in denen in 3, 4 Jahren etliche 100 Leute arbeiten. Dafür brauchen sie einen größeren Kapitalbedarf. Und diesen Kapitalbedarf decken sie natürlich nicht nur mit heimischen Geldgebern, sondern das ruft natürlich auch Geldgeber aus anderen Ländern oder Zonen auf den Plan, die dann hier sozusagen auftauchen und schauen, ob sie nicht auch in solche Unternehmen investieren können.
Nur mal ein Beispiel, da ist Matt Kohler unterwegs, der war einer der Leute, der beteiligt war am Aufstieg von Facebook. Holländer sind unterwegs, die Gebrüder Dekker zum Beispiel, Ashton Kutcher, der Schauspieler, hat investiert hier in Berlin. Auch russische Investoren sind zum Beispiel bei Lieferheld eingestiegen mit 8 Millionen. Das heißt doch, da verspricht man sich etwas davon. Das ist ja nicht etwas, um Kapital zu versenken, sondern um Geld zu verdienen.
Na, absolut. Also hier in Berlin in dieser Zeit leben so viele kreative Menschen, die gleichzeitig ein Verständnis für wirtschaftliche Prozesse haben und für Unternehmensgründungen. Das heißt, was hier entsteht, sind entweder neue große Firmen oder auch der neue deutsche Mittelstand. Und viele dieser technologischen Neuerungen, von denen wir in der Startup-Industrie reden, haben ja Anknüpfungspunkte an schon bestehende tolle Industrien, die es in Deutschland gibt, vor allem in Süddeutschland. Das heißt, hier entsteht eine neue Industrie, made in Germany. Nicht zuletzt hat die Politik das ja nun auch vollumfänglich erkannt. Der Bundespräsident hat letztens hier in Berlin die Factory besucht. Das ist ein neues Gelände, wo viele Startups angesiedelt werden. Die Bundeskanzlerin hat schon mehrfach Unternehmer aus der Industrie eingeladen. Der regierende Bürgermeister von Berlin hat ein Roundtable, sage ich jetzt mal, eingerichtet. Also es ist auch der Politik klar, dass es schön ist, dass Deutschland tolle Autos und Kühlschränke baut, aber dass die Digitalisierung und all das, was damit einhergeht, nur dann für Deutschland ein Erfolg wird, wenn man diese neuen Industrien mit einbindet und sozusagen das, was schon hier ist, mit den neuen Möglichkeiten verbindet.
Ja, also Sie haben das ja gesagt, das ist im Grunde mittelständisch. Also das ist jetzt nicht unbedingt so eine Geschichte, wo man sagt, naja, da wird weltweit am Rad gedreht.
Das kommt immer drauf an. Also Sie haben zum Beispiel jetzt Lieferheld erwähnt. Also da geht es um Essensbestellungen über das Internet. Und wir alle kennen das ja von früher. Da hat man irgendwo angerufen, dann hat man ewig in der Warteschleife und so weiter. Das machen Sie heute also alles über das Netz. Und das ist ein Modell, das nur dann verspricht, richtig interessant zu werden, wenn sie da global sozusagen aktiv sind. Weil das ist ja, also wenn sie jeden deutschen Pizzabesteller erreicht haben, ist so die Frage, was mache ich eigentlich in Österreich, der Schweiz, in Schweden, in Finnland. Das heißt, das ist ein Modell, das durchaus aufgrund einer Technologie in jedes Land weiter überführt werden kann. Ne? Wenn einmal die Bezahltechniken und der Seitenaufbau gelernt sind und man weiß, wie man die Leute anspricht und sie dazu bringt, im Internet zu bestellen, dann ist das ja ein Modell, das in viele andere Länder ausgerollt werden kann. Deswegen kommt ja dann auch so viel Geld von Investoren aus anderen Ländern, weil man sagt, das ist ja nicht nur ein Produkt für Deutschland, sondern über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und das macht es dann natürlich interessant. Das sind aber natürlich nicht alle Startups, sondern, also die European ist jetzt ein Medienunternehmen mit 22 Mitarbeitern, das werden vielleicht irgendwann mal 40 sein, aber das ist ja ein ganz anderes Setup, wie wir das so schön nennen, also ein anderer Aufbau als jetzt so ein Modell wie Lieferheld.
Also Sie sagen, okay, das kann man vielleicht weltweit aufbauen, das ist eine Geschäftsidee. Es gibt aber auch, das haben Sie vorhin erwähnt, also so Leute, die, sagen wir mal, gute Exits hingelegt haben, die sind ja auch unterwegs hier in Berlin. Das heißt, die bauen weltweit Kopien oder Klone gewissermaßen von Geschäftsideen, die es schon gibt, auf. Und wenn sie die aufgebaut haben und die richtig laufen, dann verkaufen sie sie ans Original. Also das sind zum Beispiel die Samwer-Brüder hier in Berlin, die damit wirklich viele, viele Millionen gemacht haben.
Der bekannteste Fall davon ist StudiVZ. Ne? Also das Facebook ist in Amerika gestartet.
Ja, oder auch Groupon. Ich meine, Damit haben die ja zwar ein Fiasko erlebt, weil der Groupon-Aktienkurs um 80% runtergegangen ist. Aber trotzdem.
Wenn Sie ein Unternehmen gründen, dann haben Sie immer einen gewissen Fokus auf das, was Sie tun, weil Sie können nie alles zur selben Zeit machen. Das heißt, Sie bespielen am Anfang ganz natürlich einen Markt. Und das hat Facebook ja gemacht. Und Facebook ist ja heute mit über 1 Milliarde Nutzer eher was ganz anderes, als es noch vor 5, 6 Jahren war. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, was das für eine Entwicklung war von einem Unicampus, da wo sie heute stehen. Das heißt, in dem Moment wurde das in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern erkannt. Man hat ähnliche Netzwerke aufgebaut. Und StudiVZ war eben das deutsche Pendant dazu. Also ein Copycat, eine kopierte Katze, so wenn sie das so übersetzen wollen. Und da gibt es auch Kritik für, dass man einfach in Anführungszeichen nur kopiert. Aber letztendlich ist es ja auch viel Arbeit gewesen, aus StudiVZ in Deutschland eine erfolgreiche Plattform zu machen. Also die unternehmensgründerische Leistung und dann sozusagen die marktspezifischen Anforderungen zu erfüllen. Also in Deutschland interagieren Leute anders als in den USA. Also musste StudiVZ auch in der Weise anders funktionieren als Facebook. Und es gehört zu den ausgewiesenen Misserfolgen von Holzbrink, das so an die Wand zu fahren, dass das Ding heute halt nichts mehr wert ist.
Global gesehen, weil Sie Facebook erwähnt haben, wachsen ja eigentlich eher die Unternehmen, die irgendwelche Dienste kostenlos anbieten. Und die eigentliche Währung, um die es geht, sind doch die Werbealgorithmen. Das heißt also die mathematischen Formeln, die, wenn man dann was eingibt ins Netz, dann ausrechnen, anbieten, eine Werbung und diese Werbung dann verkaufen. Das machen sie ja auch. Das heißt also die eigentliche Währung, ist das so, um die es geht, ist das Werbealgorithmen.
Also das ist richtig. Viele Modelle sprechen einfach über, also als Umsatz Werbung. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das allein die Zukunft dessen ist, was wir da tun, denn wir können nicht davon leben, gegenseitig unsere Werbeanzeigen anzugucken. Das ist auch von einem philosophischen Standpunkt aus betrachtet eher sehr flach. Ja, also das, und wir können uns da selber nicht ausnehmen, weil wir ja auch Werbeanzeigen einblenden. Aber Das ist im Moment zumindest so der Fall, dass da über diese Werbeeinblendungen viel Geld verdient wird. Aber Sie haben ja auch jetzt Lieferheld erwähnt, da geht es ja um eine ganz andere Geschichte. Also da bestellen Sie sozusagen bei einem Pizzaservice oder bei einem Sushi-Service und ja, die Bestellung, die darüber, diese Transaktion, da gibt es dann halt einen kleinen Share, den dann sozusagen Lieferheld bekommt. Das ist also eine andere Art von Geschäftsmodell.
Ja, das ist schon klar. Aber es ging zum Beispiel bei Facebook eben auch darum, was ist euer Geschäftsmodell?
Absolut.
Und da ging es darum, wie verkauft ihr Werbung
Ich widerspreche Ihnen ja gar nicht. Ich sage Gott sei Dank gibt es eben nicht nur das, also nicht nur die Werbeeinblendung, aber es ist das, wovon Google, wovon Facebook im Moment leben. Und das werden ja auch einige große Akteure können. Es kann aber nicht sozusagen das Einzige sein, womit substanziell Geld verdient wird, weil das ist ja nicht das, wo wirklich großartige Wertschöpfung dann entsteht, ne?
Ja, und die beiden Beispiele, also Facebook und Groupon, also das ist so ein Schnäppchenjagdportal, zeigen ja, dass da es zwar um Milliarden geht, dass da aber auch Milliarden versenkt wurden, weil eben das Geschäftsmodell dann offenbar doch nicht so tragfähig ist.
Aber das nur, um das kurz auch auseinanderzuhalten, es sind ja auch zwei verschiedene Geschichten. Facebook ist als eine soziale Plattform, ein soziales Medium bekannt, wo Menschen sich austauschen. Also der Marktplatz nur ein bisschen größer. Groupon ist ein anderes menschliches Bedürfnis, nämlich das nach die Jagd nach dem günstigen Angebot. Und da geht es darum, dass sie sozusagen in ihrer Nachbarschaft beim Bäcker und beim Floristen und so etwas günstiger kriegen, wenn sie bei Groupon reinschauen und sich dann einen Gutschein da ziehen. Es sind also zwei verschiedene Modelle. Facebook funktioniert. Facebook hat eine große Herausforderung jetzt, wo viel mehr Menschen auf dem Handy das nutzen. Wo soll eigentlich die Werbung eingeblendet werden? Das ist eine große Herausforderung. Das haben die Investoren auch im Zuge und auch nach dem Börsengang moniert. Und das ist ja hinlänglich bekannt. Und Groupon hat ein viel größeres Problem dahingehend, dass überhaupt nicht klar ist, ob das Modell dann funktioniert. Also wollen sie sozusagen auf lange Sicht im Internet dann sich einen Gutschein ziehen und damit dann irgendwie, sind dann die Margen ausreichend für die Händler, für den Floristen und den Bäcker oder ist nicht der Aufwand zu groß? Also sind zwei verschiedene Modelle, über die wir da sprechen. Und im Moment sieht es so aus, dass dieses Gutschein-Business schwieriger ist, als man vor ein paar Jahren gedacht hat. Das haben andere Akteure gemerkt, die auch viel Geld investiert haben. Und es ist ja immer so, wenn sie investieren, heißt es ja noch lange nicht, dass sie sozusagen auch eine Garantie auf Erfolg haben.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Alexander Görlach, Herausgeber und Chefredakteur des Internetmagazins The European. Wir reden über die Internetstadt Berlin. Welcher Wirtschaftsfaktor ist das eigentlich für die Stadt inzwischen?
Es gibt verschiedenen Schätzungen zufolge einige tausend Menschen, 5000 Menschen, die hier in der Industrie arbeiten. Das ist jetzt auf eine Einwohnerzahl von 3,5 Millionen betrachtet noch nicht sehr viel, aber diese 5000 gab es halt vor 5 Jahren noch nicht. Und damit sieht man einfach, dass es eine der Wachstumsmotoren ist. Und da das eine Industrie ist, die Talente aus der ganzen Welt anzieht, auch Talente, gute Hochschulabsolventen, zum Beispiel im technologischen Bereich, aus dem Rest Deutschlands, ist das auch mal etwas anderes oder von einer anderen Substanz als die anderen Bereiche, mit denen Berlin Geld verdient, mit Tourismus, mit Film und Mode. Und deswegen ist das eine Sache, wo letztendlich auch der regierende Bürgermeister mittlerweile beginnt, mehr drauf zu schauen. Er hat letztes Jahr ein Startup Roundtable eingerichtet, wo er mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht über das, was die Branche hier braucht, weil die Stadt, glaube ich, schon erkannt hat, dass das eine Wirtschaft ist, ein Wirtschaftszweig, der hier ansässig ist und wachsen kann.
Ich habe ja gesagt, mir geht es auch um Lebensauffassungen, Lebensgefühle, Lebensstile dieser, ich nenne das mal so, Generation Internet. Und die sind offenbar höchst unterschiedlich. Fangen wir mal bei den Unternehmern an. Was ist das für ein Typ, Mensch?
Also wenn die...
Jetzt reden sie auch von sich selbst, ja klar, ne?
Klar, also ich kann mich da gut dran erinnern, als ich entschieden habe, aus einer unbefristeten Festanstellung, die gar nicht schlecht dotiert war, auszusteigen, dass das natürlich zu Hause bei Muttern gar nicht, das war schwierig. Gleichzeitig aber, wenn man auf andere Unternehmer traf, es fast schon so ein bisschen nach amerikanischer Erweckungsbewegung klang. Und man fragte sich dann, und wann hast du gegründet? Also das war so eine Frage. Und dann hat man sich seine Gründungsgeschichte erzählt. Ich glaube, was für viele Menschen, die gründen, entscheiden, ist, dass sie eine Idee haben, von der sie fest überzeugt sind, dass sie funktioniert und von der sie auch wissen, dass sie in etablierten Strukturen nicht funktionieren werden. Wir hätten The European mit einem klassischen Verlag niemals gründen können, weil die Wege zu lang sind und die Bedenkenträger groß. Deswegen habe ich das halt einfach dann selber gegründet und solche Geschichten können sie in der Szene zuhauf hören.
Ja, und das sind Leute, die unglaublich effektiv arbeiten. Also das ist sozusagen die Generation effizient, also hochintelligent natürlich, sehr gut ausgebildet und eben auf eine Weise effektiv arbeiten, wie manch andere das vielleicht nicht können.
Sie sind, wenn Sie gründen, natürlich voll und ganz auf ihre eigene Leistung zurückgeworfen. Das heißt, Sie bekommen als Geschäftsführer der neu gegründeten Firma erstmal ganz klar viel weniger Gehalt, als sie das in der Branche bekämen. Also wenn ich jetzt irgendwo noch Chefredakteur woanders wäre, würde ich in einem Verlag viel mehr Geld verdienen als jetzt bei uns. Was aber nichts macht, weil sie es selber in der Hand haben und weil sie selber auch irgendwann mal erkennen, dass Geld allein nicht glücklich macht.
Aber die Samba-Brüder haben schon Millionen gescheffelt, also so ist das nicht.
Ja, also wissen Sie, das ist wie mit Schauspielern und Fußballstars. Auf einen Christoph Metzelder oder Sebastian Kehl kommen halt 990, die halt auf dem Weg der gescheitert sind.
Ich kritisiere das ja auch gar nicht, ich bewundere das. Ja,
ich sag nur, ne, das bringt nichts, wenn man sozusagen jetzt auf die 3-4 Namen schaut, die viele auch der Hörerinnen und Hörer vielleicht kennen. Aber es sind ja ganz viele andere Geschichten, ne, die damit zusammenhängen. Ich glaube, dass es Gott sei Dank nicht mehr so verbreitet ist wie in den Nullerjahren, als die Dotcom-Blase platzte, dass zuhauf die Menschen, die bei uns in der Industrie arbeiten, denken, dass sie übermorgen Multimillionäre sind. Ich glaube schon, dass sich durchgesetzt hat, das Verständnis für Entrepreneurship, also für nachhaltiges Wirtschaften, für ein jahrelanges Arbeiten an einem Produkt. Das ist auch für mich selber hoch bewundernswert, dass also wenn ich andere Gründer treffe, die auch in Bereichen arbeiten, von denen auch ich dann bisweilen manchmal gar nichts verstehe, ne? Wo man dann aber sagt, das klingt gut und die sind da einfach auch motiviert dabei und träumen eben nicht sofort von und übermorgen bin ich halt Multimillionär. Ne?
Wie ist denn das mit den Leuten, die da arbeiten? Der Blogger Rainer Meyer, das ist alias Don Alfonso, hat mal in der FAZ, also nicht in seinem Blog, sondern in einer Zeitung, rumgeätzt. Also es gäbe genug junge Leute, die bereit seien, auf dem Fußboden zwischen 16 Stunden Schichten zu übernachten. Also findet in dieser Welt auch eine Menge Selbstausbeutung statt bei denen, die dort dann dafür arbeiten?
Ich meine, Sie haben es mit Don Alfonso und ich saß einmal mit dem auf einem Panel und wissen Sie, das ist halt, Sie sagen, er hat geätzt und das macht er halt auch ganz gern. Er hat auch geblockt und sobald dann kam das erste Angebot von der FAZ und dann hat er sich da ans gemachte Netz gesetzt. Man würde das auch einen Apostaten nennen, um einer theologischen Vokabel hier zu kommen, also einer, der abgefallen ist vom wahren Glauben und das kann er ja auch alles so sehen. Die Selbstausbeutung ist was anderes wie die Fremdausbeutung. Also wenn ich sozusagen mich selber entscheide, viel zu arbeiten und dann nicht sozusagen, also mich selber versklave oder mir selber etwas auferlege.
Als Unternehmer schon, das war immer schon so. Bloß es geht um die Leute, die dort arbeiten.
Niemand muss im einen oder anderen Startup arbeiten. Die Benefits, die man sich erhofft, also der Beneficium, lateinisch Wohlergehen, also was man sich erhofft, das mag bei jedem unterschiedlich sein. Es gibt etliche, die arbeiten da, weil sie sich selber auf eine Unternehmensgründung vorbereiten, sagen, ich muss das aber kennenlernen und das kennenlernen, bevor ich das selber mache. Aber vor das Wohlergehen, wir haben diese Redensart, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Also sie werden nicht besser als die anderen, wenn sie genauso viel schaffen oder weniger. Also ich habe das mal in einem Interview mit Will Smith gelesen, wurde gefragt von einer Kollegin so, ja, warum er denn so erfolgreich ist. Und da sagt er, ja, weil ich härter gearbeitet habe als die anderen. Und da ist halt auch irgendwas dran, ohne jetzt zu sehr einer protestantischen Wirtschaftsethik da so das Wort zu reden, aber es ist halt einfach so, wenn sie sagen, für sich entscheiden, für mich hat Arbeit einen bestimmten Stellenwert im Leben, auch das Weiterkommen, das Berufliche kombiniert mit einem ideellen Faktor des Entrepreneurships, des Unternehmerseins, dann muss man sich halt auch irgendwie lang machen.
Es gibt, ich will das gar nicht als Gegensatz aufbauen, aber es gibt offenbar auch eine Menge Leute, die jetzt gar nicht so auf die großen Millionen schielen, sondern die sozusagen ein soziales Unternehmertum machen. Also die früher gab es auch solche Idealisten, die sind dann in den Gewerkschaften gelandet oder in irgendwelchen Sozialorganisationen. Und heute gibt es Leute, die auch solche Ziele haben, die das aber unternehmerisch machen, auch in Berlin.
Naja, die großen Wohlfahrtsorganisationen, was ist der größte Kritikpunkt, der an ihnen immer angebracht wird? Eine Ineffizienz, einen überbordenden Verwaltungsapparat und dergleichen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, denen man unternehmerisch begegnen kann, der Startup-Industrie, zu sagen, hey, wir haben jetzt technologische Möglichkeiten, Plattformen zu schaffen, wo Leute ganz effizient, smart ein paar Cent spenden können und das wird dann akkumuliert und geht dann direkt auf das oder jenes Projekt. Sie haben durch den digitalen Wandel auch einfach die Chance, Strukturen abzubauen, effizienter zu arbeiten und das ist etwas, was sie auch mit einem Social Entrepreneurship begegnen können, denn sie verbrennen ja Geld von Spendern. Und ich will da auch niemand, was der Caritas oder der Diakonie was unterstellen, sondern es ist ja so, wenn sie in solchen Strukturen arbeiten, wie wir früher gearbeitet haben, um effizient und transparent zu arbeiten, dann brauchen sie natürlich auch Personal, dann brauchen sie Gebäude und so. Das sind alles Dinge, die man heute in einem reduzierten Maße braucht.
Sie haben eben ein Stichwort genannt, effizienter arbeiten als in früheren Strukturen. Wenn man sich mal anguckt, im April gibt es die Hannover Messe. Und das Stichwort dort heißt Fabrik 4.0. Das heißt, es geht um die drahtlose Vernetzung von Produkten, Maschinen und Menschen durch mobile Computer. Und das wirft sehr, sehr viele gesellschaftspolitisch hochwichtige Fragen auf. Also Professor Manfred Breu zum Beispiel von der TU München sagte mir, da kommt mit einer unglaublichen Durchschlagskraft eine Art und Weise, wie wir miteinander umgehen werden, auf uns zu, dass wir da wirklich darüber debattieren müssen. Und zwar nicht unter dem Stichwort Technikfeindlichkeit, sondern wie machen wir das menschlich? Werden solche Debatten eigentlich ausreichend geführt hier?
Es ist eine ganz wichtige Debatte, die nicht ausreichend geführt wird. Soziale Interaktion hat viel damit zu tun, dass wir aneinander ergänzen, was wir selber nicht haben. Wenn wir jetzt sozusagen mit der Technologie immer mehr Möglichkeiten schaffen, selbsterhaltend zu leben, also mit der Technologie, die uns von unterwegs die Heizung anschaltet, das Dachfenster zumacht und den Kühlschrank befüllt, weil sie irgendjemand ihre Bestellliste schicken und er kauft das für ihn ein, stellt es ihnen vor die Tür. Das heißt, wenn wir solche Möglichkeiten schaffen, die soziale Interaktion als Ausdruck von einander Bedürfnis reduzieren, ist so die Frage, wie Gesellschaften, die eigentlich deswegen entstanden sind, weil sie ein soziales Für und Zueinander konstituiert haben, in Zukunft aufgebaut sein sollen.
Ja, es geht natürlich auch darum, wie wir in Zukunft arbeiten. Und man hat zum Beispiel damals, als Telearbeit möglich wurde, gesagt, oh, das spart einem Zeit und man kann zu Hause arbeiten. Alles wunderbar. Jetzt hat man herausgefunden, die Leute arbeiten noch viel mehr. Man hat sogar herausgefunden, dass die wunderbaren Haushaltsgeräte dazu geführt haben, dass Frauen noch mehr arbeiten. Also alle solche Fragen werden anscheinend überhaupt nicht diskutiert.
Also lassen Sie uns gerne über den Wert der Arbeit sprechen. Ich habe da einen tollen Gedanken gelesen bei dem tschechischen Autor Thomas Sedlacek, der schrieb ein Buch letztes Jahr, Die Ökonomie von Gut und Böse, und das war ein Weltbestseller. Und er hat darauf was hingewiesen, was mir selbst als Theologen gar nicht so klar war, dass nämlich im Garten Eden auch vor dem Sündenfall gearbeitet wurde. Wir kennen ja den Satz über Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Und Sedlacek sagt, naja, also da wurde die Arbeit zur Mühsal, aber im paradiesischen Zustand, so deutet er das, hat der Mensch schon gearbeitet. Warum hat er das? Weil es ein Ausdruck seiner selbst ist, also zu seiner Erfüllung und zu seinem Leben gehört. Jetzt ist das natürlich eine sehr avantgardistische Sicht vielleicht und für jemand, der in irgendeiner Fleischfabrik arbeitet und so weiter, der wird sich bedanken. Aber trotzdem ist es eine interessante Reflexion. Der Mensch arbeitet auch gerne und er sucht sich Hilfsmittel, mit denen er sozusagen die Arbeit effizienter verrichten kann. Und wenn er die Zeit gespart hat, das haben Sie ja richtig beschrieben, setzt er das nicht automatisch in mehr Schwimmbad oder Urlaub um, sondern nutzt es auch irgendwo aus sich heraus selber, um mehr zu arbeiten.
Ich möchte noch einen anderen Gedanken in unser Gespräch einführen. Wir haben ein demografisches Problem. Das heißt also, eine zahlenmäßig sehr große Kohorte, sagt man ja, geht so nach und nach in Rente, also die Nachkriegskinder. Und es kommen immer weniger nach. Das kommt eine zahlenmäßig kleinere Generation nach. Und wir haben vorhin schon das Stichwort gehabt, die muss effizienter arbeiten. Wie tut sie das? Natürlich muss man das versuchen, über Informationstechnologie hinzukriegen. Wenn ich aber so die Debatten mir angucke, die beispielsweise von den Piraten angestoßen werden, die sich immer so als die Avantgarde der Internetgeneration verstehen, dann geht es da irgendwie darum, als müssten wir die Demokratie endlich umbauen und effizienter machen. Und mir scheint, dass diese Debatte unter dem falschen Vorzeichen, nämlich wie schützen wir den Bürger vor dem Staat und wie machen wir Demokratie anders, geführt wird, anstatt darüber zu reden.
Das sind, glaube ich, zwei Bereiche, die je für sich ihre eigene Gültigkeit haben. Ich glaube nicht, und das ist das, was Sie wahrscheinlich ansprechen, dass man das gegeneinander ausspielen kann oder dass die eine Debatte zu Ungunsten der anderen führt. Die Wahrheit ist natürlich auch, dass in einer voranschreitenden Technologisierung und mit mehr Effizienz einhergehend es immer schwieriger wird, für weniger ausgebildete Leute überhaupt einen Job zu finden. Also die Idee einer Vollbeschäftigung, auch im Hinblick auf ein gutes und gelingendes Leben, was ich ja gerade philosophisch, theologisch konnotiert ausgeführt habe, dass man auch eine Arbeit braucht, um sich gut zu fühlen, nicht nur um Geld zu verdienen, das gehört ja auch dazu, ne? Und man fühlt sich auch wohl, wenn man sozusagen einen gewissen materiellen Wohlstand hat. Also dass dieses Versprechen nicht mehr so automatisch gegeben werden kann in einer Zeit, wo viele Arbeitsprozesse im Wandel sind und wo auch ganz neue Berufe entstehen.
Wie gehen wir eigentlich künftig miteinander um? Damit verbindet sich auch die Frage, wie viel Privatheit gestatten wir uns eigentlich noch? Wie viel wollen wir überhaupt haben? Und es könnte sein, dass eine ältere Generation, die so Datenschutz als etwas Heiliges ansieht, ja, vielleicht darüber nachdenken muss, dass eine jüngere Generation das ganz anders sieht. Also ich habe so einen Essay gelesen von dem US-Computerpionier und Philosophen David Gelernter. Und der sagt zum Beispiel, die Zukunft liegt in der Hand unserer Kinder, nicht in der unseren. Und die könnten am Ende durchaus zum Schluss kommen, dass es diese Privatsphäre gar nicht wert ist, bewahrt zu werden. Haben Sie den Eindruck, dass da die jüngere Generation sich, was das angeht, von der älteren Generation löst?
Privatsphäre ist kein absoluter Begriff, sondern ein relativer im Hinblick auf die Möglichkeiten, die es gibt, dieselbe zu etablieren und zu schützen. Das heißt, wir haben heute einfach andere Möglichkeiten als vor 50 Jahren. Da wäre kein Auto durch unser rheinhessisches Dorf gefahren und hätte irgendwie jedes Haus fotografiert, wie Google Street View das gemacht hat. Da hatten wir nicht mal Kanal. Also das heißt, damals hat man die Haustür zugemacht und dann war die Privatheit gesichert. Heute sind diese Umstände anders, weswegen ich nicht für eine Aufhebung des Begriffs von Privatsphäre oder Datenschutz bin, sondern man muss es natürlich im Kontext betrachten. Und wir alle, die einen Computer benutzen, schaffen Informationen, sei es für die Werbewirtschaft, sei es für auch andere Institutionen und Einrichtungen. Und wir müssen uns dessen erst einmal bewusst werden, weil wir in der Geschichte es noch nie erlebt haben, dass eine technologische Neuerung, die sich so massentauglich einführt, wie das Internet, wieder umkehren lässt. Medien und Mediennutzung unterliegen immer wieder neuen Gesetzmäßigkeiten. Und mein Eindruck ist schon, dass wir in Deutschland das sehr sensibel diskutieren. Also auch bis an die Grenze des Unverständnisses in anderen Ländern, auch in Nachbarländern. Das sieht man ja auch, dass verschiedene Länder, in denen ja auch Ältere und Jüngere leben, einfach die Privatsphäre, die Privatheit, den Datenschutz anders wahrnehmen. Gleichwohl ist es überall auch ein Thema.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Chefredakteur und Herausgeber des Internetmagazins The European, Dr. Alexander Görlach. Sie hörten eine Sendung aus dem Februar dieses Jahres. Nächste Woche führe ich das Thema fort, wie der Computer immer mehr unser gesamtes Leben bestimmen wird. Ich rede mit Professor Manfred Breu von der Technischen Universität München. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.